Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Libyen, dieser Staat am Rande des Zerfalls, soll stabilisiert werden. Die dort stellvertretend kämpfenden militärischen und auch halbmilitärischen Kräfte gebändigt. Die Menschen wieder in Frieden leben können. Das und nichts weniger hatte sich die Libyen-Konferenz vorgenommen, zu der die Bundeskanzlerin nach Berlin eingeladen hatte. Am Ende stimmten in dem Ziel zwar alle überein, aber jetzt kommt es darauf an, ob es auch gelingt. Wir berichten gleich. Die EU-Kommission streicht die Gelder für die Türkei. Das ist zwar längst bekannt, sorgt aber für neue Aufregung. In New York protestieren Frauen vor dem Wohnhaus von Donald Trump und Harry und Meghan verlassen endgültig das britische Königshaus. Die Libyen-Konferenz in Berlin ist zu Ende und Gastgeber Deutschland ist zufrieden. Es sei gelungen, so berichtet es Außenminister Heiko Maas, dass sich alle Teilnehmer darauf verpflichten, das umzusetzen, was sie in Berlin besprochen haben. Dazu gehören Vereinbarungen zur Einhaltung der Waffenruhe, die Überwachung und die Durchsetzung des Waffenembargos und auch die Lage der Flüchtlinge im Land zu verbessern. 55 Punkte insgesamt. Darüber verhandelten neben Deutschland Großbritannien, Frankreich, China, die USA, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Republik Kongo, Italien, Ägypten, Algerien, die Türkei sowie die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Arabische Liga. Vertreter Libyens waren nicht dabei.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum Abschluss der Berliner Libyen-Konferenz berichten Ihnen jetzt die Bundeskanzlerin.
Um 19.29 Uhr eröffnete der Regierungssprecher die Pressekonferenz. 5 Stunden vorher war Wladimir Putin, der russische Präsident, als einer der letzten Teilnehmer im Bundeskanzleramt vorgefahren. Neben der Bundeskanzlerin traten dann am Abend UN-Generalsekretär Guterres, der Sondergesandte Salamé und Außenminister Heiko Maas vor Kameras und Mikrofone. Wir haben unsere Ziele erreicht. So Angela Merkel.
Alle waren wir uns einig, dass wir eine politische Lösung brauchen. Es ist, glaube ich, gerade in den letzten Tagen noch einmal sichtbar geworden, dass es keine Chance auf eine militärische Lösung gibt. Das würde allenfalls das Leiden der Menschen vergrößern.
Antonio Guterres dankte der Bundeskanzlerin anschließend für ihre bemerkenswerte Unterstützung und ihr Engagement.
Dear Chancellor, you're consistent, continued and I would say enthusiastic commitment.
Die Abschlusserklärung besteht aus 55 Punkten zu den Themen Waffenstillstand, politischer Prozess, Wirtschaftsreform, Menschenrechte und Folgemaßnahmen. Alle Teilnehmer verpflichten sich darin, sich nicht in den bewaffneten Konflikt in Libyen einzumischen. Es wird eine Demobilisierung bewaffneter Gruppierungen und Milizen gefordert. Haftzentren für Migranten und Asylbewerber sollen schrittweise geschlossen werden. Heiko Maas interpretierte die Einigung so.
Nachdem wir die Ziele dieser Konferenz, die wir uns gesteckt haben, heute erreicht haben, haben wir uns sozusagen den Schlüssel besorgt, mit dem wir den Libyen-Konflikt lösen können.
Jetzt gelte es, den Schlüssel auch umzudrehen. Merkel und Maas hatten vor Beginn der Konferenz in getrennten Gesprächen mit den beiden Hauptkontrahenten in Libyen gesprochen, der Chef der international anerkannten Regierung in Tripolis al-Sarraj und General Haftar. Beide waren in Berlin, haben aber an der Konferenz nicht teilgenommen. Wichtigstes erstes Etappenziel ist es nun, aus der aktuellen Waffenruhe einen nachhaltigen Waffenstillstand zu machen. Sowohl Sarraj als auch Haftar haben Namen für ein Komitee genannt, das sich diesem Thema widmen soll.
Das ist bisher nie zustande gekommen, weil insbesondere Feldmarschall Haftar dieses Gremium nicht personalisiert hat. Das ist heute gelungen und damit haben wir ein Gremium, in dem genau das besprochen werden soll, wie aus der Waffenruhe jetzt ein dauerhafter Waffenstillstand werden kann.
Zur Diskussion über mögliche internationale Truppen, die einen Waffenstillstand absichern könnten, wehrte Angela Merkel ab.
Der Weg, wie man ihn absichert, der spielt überhaupt erst dann eine Rolle, wenn man einen dauerhaften Waffenstillstand hat.
UN-Generalsekretär Guterres sagte auf Nachfrage, die gezielte Blockade von Ölhäfen und Förderanlagen durch Milizen in Libyen bereite ihm Sorgen. Mit einem Produktionsausfall von 800.000 Barrel am Tag fehlen täglich Millionensummen. Heiko Maas.
Beide Seiten haben sich grundsätzlich bereit erklärt, dafür eine Lösung zu finden. Das hat etwas damit zu tun, wie die Einnahmen aus dem Ölverkauf verteilt werden. Das ist eines der Themen, der jetzt auf dem Tisch liegt, an dem wir in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich sehr lange sitzen werden.
Hier sind Konflikte programmiert. Viele Milizen sind für ihren bewaffneten Kampf auf das Geschäft mit dem Öl angewiesen.
Dauerhafter Frieden als Fernziel in Libyen, das ist die Vision, die vom Libyen-Gipfel in Berlin ausgehen soll, soweit Klaus Remme. Die Waffen sollen also schweigen, keiner soll mehr den anderen angreifen. Dafür würde das Waffenembargo streng kontrolliert. Stellvertreterkriege sollen verhindert werden, so die Theorie. Europa hat dabei ein ganz eigenes Interesse an einem stabilen Libyen, denn dort kommen tausende Flüchtlinge an, von denen viele versuchen dann über das Mittelmeer zu fliehen. Bis dahin werden sie in Libyen in Lagern interniert und dort geraten sie oft ungeschützt zwischen die Fronten.
That place is the most bad place in the world.
Dieser Ort ist der schlimmste Ort auf der Welt, sagt Eric Mbiaku. Damit meint er Libyen. Mbiaku ist aus Kamerun geflohen. Auf dem Weg nach Europa hat er 3 Jahre in Libyen verbracht. Das erzählt er bei einer Podiumsdiskussion in Berlin. Libyen ist ein wichtiges Transitland für Flüchtlinge und Migranten aus anderen afrikanischen Ländern auf der Durchreise nach Europa. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR hat 43.000 Flüchtlinge und Asylsuchende in Libyen registriert. Vincent Costel, der Sonderbeauftragte des UNHCR für das zentrale Mittelmeer, berichtet, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind.
Risk of abduction at street corners.
An Straßenecken entführt zu werden oder in die Hände von Menschenhändlern zu geraten. Menschenhandel, Folter, Entführungen und Internierung in illegalen Lagern sind in Libyen an der Tagesordnung. Manche dieser Internierungslager seien noch dazu in der Schusslinie, sagt Costel vom UNHCR.
Die Menschen in den Internierungslagern haben Angst, denn manche Lager sind in der Nähe von militärischen Zielen. Jederzeit könnte da eine Tragödie passieren.
Auch Eric Mbiaku wurde in solchen Lagern festgehalten.
In our rooms we was 300 and there is a really can imagine how it's hard to live there.
Wir waren mit 300 Leuten in einem Raum, sagt er. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, so zu leben. Einige Flüchtlinge werden noch auf ganz andere Weise in den Bürgerkrieg hineingezogen. Milizen rekrutieren offenbar Flüchtlinge in den Internierungslagern, damit sie für sie kämpfen. Sie kommen jeden Morgen in das Lager Tajura, suchen sich die aus, die am stärksten aussehen und bewaffnen sie. Das sagt die irische Journalistin Sally Hayden. Sie hat viel Kontakt zu Flüchtlingen und Migranten in Libyen aufgebaut. In den letzten Monaten haben sie mir erzählt, dass sie gezwungen waren, für eine Miliz zu arbeiten, weil sie so immerhin Essen bekommen haben, sagt Journalistin Sally Hayden. Eric Mbiaku aus Kamerun hat es nach 3 Jahren geschafft, aus Libyen rauszukommen, über das Mittelmeer nach Deutschland. Wie gefährlich Libyen sein würde, dessen war er sich vorher nicht bewusst.
Luisa Mayer über die Lage der Flüchtlinge in Libyen. Zur Türkei. Die hat im Libyen-Konflikt eine ganz eigene Agenda. Offen unterstützt Präsident Erdogan die international anerkannte Regierung in Tripolis. Mit ihr hat er ein Abkommen geschlossen, um Energiequellen zu erschließen. Und wenn ihn der abtrünnige General Haftar daran hindern sollte, dann würde er ihm gerne eine Lektion erteilen, hat Erdogan gesagt. Mal sehen, wie sich die Rhetorik nach der Berliner Konferenz weiterentwickelt. Denn man hat sich ja darauf verständigt, erst einmal keine Seite mehr zu unterstützen. Mit der EU ist Erdogan bereits lange im Clinch. Die hat Gelder gekürzt, die für die Annäherung an die EU bereitgestellt werden. Außenbeauftragter Borrell wies darauf noch einmal hin, was in der Türkei so aufgefasst wurde, als würden diese Hilfen noch einmal gekürzt. Missverständnis oder Provokation? Ralf Siener.
Seit einem Beschluss der EU-Außenminister im vergangenen Oktober habe es keine neue Entscheidung zu den Vorbeitrittshilfen der Türkei gegeben, betonte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel. Am 15. Oktober letzten Jahres hatten die Außenminister dem Vorschlag der Kommission zugestimmt, die Hilfsgelder zur Heranführung der Türkei an die EU zu kürzen, und zwar drastisch, um 75%. Bereits gestern hatte das ARD-Studio Brüssel berichtet, dass die Kürzungsbeschlüsse zu den Türkei-Hilfsgeldern aus dem vergangenen Jahr datieren, aber haushaltstechnisch erst in diesem Jahr wirksam werden. Diese Entscheidung sei bereits mehrfach veröffentlicht worden und habe nichts mit aktuellen politischen Ereignissen zu tun und auch nichts mit der heutigen Libyen-Konferenz in Berlin, heißt es in der Erklärung der EU-Kommission. In einer schriftlichen Antwort auf die Anfrage eines EU-Parlamentariers hat der Außenbeauftragte Josep Borrell in der vergangenen Woche ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kürzung der Türkei-Beihilfen im vergangenen Jahr nicht nur eine Reaktion auf die türkischen Militäroperationen in Nordsyrien war, sondern auch auf die unerlaubten Gasprobebohrungen der Türkei im Mittelmeer, und zwar in Hoheitsgewässern Zyperns. Diese Antwort Josep Borrells wurde jetzt kurz vor der Libyen-Konferenz in Berlin auf der Webseite des EU-Parlaments veröffentlicht, also zu einem diplomatisch gesehen ungünstigen Zeitpunkt, weil die Türkei bei dieser Libyen-Konferenz eine entscheidende Rolle spielt. Die Antwort Josep Borrells auf die Abgeordnetenanfrage hätte auch noch bis nächste Woche Zeit gehabt, zumal der EU-Außenbeauftragte in der Sache nichts Neues mitzuteilen hatte.
Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump geht in der kommenden Woche in seine entscheidende Phase. Die Anklage des Repräsentantenhauses ist übergeben. Der Richter vereidigt die Senatoren ebenso. Und diese müssen am Ende über die Anklagepunkte ja entscheiden. Und wie bei jedem Prozess, da kommt auch die Verteidigung natürlich zu Wort. Und dafür hat der US-Präsident eine ganze Reihe Juristen engagiert. Und die bereiten sich gerade darauf vor, die Anklage in allen Teilen gründlich zu zerlegen. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Arthur Landwehr.
Der Senat muss die Gefahr beseitigen, die der Präsident für die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedeutet. So die Forderung des demokratisch geprägten Repräsentantenhauses. 111 Seiten lang ist die juristische Begründung für das am Dienstag beginnende Amtsenthebungsverfahren, die am Samstagabend dem Senat überbracht wurde. Donald Trumps Team an Verteidigern antwortet mit gleicher Münze. Das Impeachment ist ein gefährlicher Angriff auf die Freiheit des amerikanischen Volkes, seinen Präsidenten selbst zu wählen. Gleich von zwei Seiten wollen Trumps Anwälte das Verfahren angreifen. Das ist im Vorfeld bekannt geworden. Die Anklagepunkte seien verfassungswidrig und keiner der Vorwürfe bedeute ein Verbrechen. Das gesamte Verfahren sei, so wörtlich, ein unverschämter und ungesetzlicher Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2016 umzukehren. Außerdem solle die in wenigen Monaten anstehende Präsidentschaftswahl manipuliert werden. So soll es in der Verteidigungsschrift des Präsidenten stehen, die dem Senat am Montag offiziell überreicht wird.
Nicht nur politische, auch ganz persönliche Vorwürfe muss sich der US-Präsident anhören. Sein Verhältnis zu Frauen zum Beispiel sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, seitdem Trump in einer Aufzeichnung zu hören war, wie er Frauen angrapscht und sie alles zulassen, was er will. Das ist nun 15 Jahre her. In New York gingen heute Frauenrechtlerinnen auf die Straße. Zahlreiche Plakate richteten sich direkt gegen Donald Trump.
When we rise, we rise!
Wenn wir aufstehen, dann brüllen wir. Und sie brüllen vor Donald Trumps Haustür in Manhattan. Donald Trump muss gehen, so tönt der häufigste Sprechchor der tausenden Frauen und Männer, die ihren Protestzug vor dem Trump-Hotel am Central Park beginnen. Abtreibung muss legal bleiben, steht auf ihren Plakaten, oder endlich gleicher Lohn. Ich bin müde dafür zu demonstrieren, sagt eine Frau. Mir wurde gesagt, ich soll keine Karriere machen, soll Mutter werden. Ich habe gegen Sexismus gekämpft, seit ich geboren bin. Ich bin müde. Doch die meisten Rufe richten sich direkt gegen den Präsidenten. Er respektiert keine Frauen, er respektiert niemanden. Ich marschiere mit, weil ich die Frauen unterstütze und zeige, wir bleiben hier und werden mit unserem Protest gegen Trump nicht ruhen. Viele Demonstrantinnen tragen Pussyhats, pinke Wollmützen mit Katzenohren. Sie sind zum Symbol der Frauenproteste gegen den Präsidenten geworden. Der erste Protestmarsch hatte sich nach seiner Amtseinführung 2017 formiert. In vielen amerikanischen Städten bringt er seitdem Hunderttausende Frauen auf die Straße. Sie werfen dem Präsidenten vor, dass er ihre Rechte beschneidet, etwa das auf legale Abtreibung. Seit Trump als erklärter Abtreibungsgegner im Weißen Haus sitzt, hat eine Reihe von Bundesstaaten die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch bereits drastisch verschärft. An einer Ecke hat sich eine Handvoll Anhänger des Präsidenten versammelt. Die Veteranen für Trump schwenken große Fahnen und schimpfen. Dieser Marsch wird zum Anti-Trump-Marsch anstatt zum Marsch für Frauenrechte. Aus Sicht der meisten Frauen, die mitmarschieren, ist das jedoch nie ein Unterschied gewesen, ob im liberalen New York oder vielen anderen großen Städten der USA.
Bei einem Feuer in einem Pflegeheim für Behinderte in Tschechien, da sind heute 8 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache in dem Pflegeheim im früheren Vipat ausgebrochen. Peter Lange.
8 Leute rano zemřelo při požáru. Im tschechischen Fernsehen laufen seit heute früh Sondersendungen über die Brandkatastrophe von Veperti. Am frühen Morgen war dort in einem Heim für geistig und mehrfach behinderte Menschen ein Brand ausgebrochen. Für die örtliche Feuerwehr bedeutete das Großalarm. Um 10 vor 5 wurde uns der Brand in dem Heim gemeldet, berichtet Michal Savoral, der Leiter der Feuerwehr im Kreis Ustinad Labem. Als unsere Einheiten eintrafen, haben sie sofort 29 Menschen aus dem Haus geholt. 8 Bewohner konnten jedoch nur noch tot geborgen werden. Weitere 4 wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht. Alle anderen erlitten leichtere Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas. Immerhin hat sich bei diesem Unglück offenbar die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Rettungsdienste bewährt. Die Kleinstadt Veperti liegt unmittelbar an der Grenze zu Sachsen gegenüber von Bärenstein. An der Versorgung der Verletzten beteiligte sich auch das Deutsche Rote Kreuz mit 2 Krankenwagen aus Annaberg-Buchholz. Für Viktor Kolacek, den Leiter der sozialen Dienste in der Stadtverwaltung von Veperti, geht es nun vor allem darum, die überlebenden Heimbewohner anderswo unterzubringen. Dieses Problem lösen wir gemeinsam mit der Verwaltung des Kreises Usti. Ich muss mich dafür bedanken, dass uns einige Heime sehr schnell Kapazitäten angeboten haben. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš ist unterdessen zur Unglücksstelle gereist, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Das ist eine große Tragödie. Ich möchte den Angehörigen der Opfer mein Beileid ausdrücken. Ich will hier besprechen, was getan werden muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Die Experten der Feuerwehr suchen nun nach der Unglücksursache. In den letzten Jahrzehnten hat es in Tschechien mehrfach ähnliche Katastrophen gegeben. Dabei spielten oft der schlechte Zustand der Gebäude und ein vernachlässigter Brandschutz eine Rolle. 1984 waren in derselben Region bei einem Feuer in einem Behindertenheim 26 junge Frauen gestorben.
Die Menschen in Hongkong wollen sich ihre Freiheit erhalten und ihre Unabhängigkeit von der chinesischen Zentralregierung in Peking. Und deshalb gehen sie seit Monaten auf die Straße, tragen ihren Protest gegen die Zustände nach draußen. Das wird mittlerweile natürlich in Peking genau wahrgenommen. Doch diese Proteste gehen weiter, so auch an diesem Wochenende. Alfred Schmidt berichtet.
Die Protestkundgebungen, die anschließenden Ausschreitungen am Nachmittag sind ein Beispiel für das anhaltende Misstrauen auf beiden Seiten. Eigentlich war die Demonstration angekündigt als Marsch gegen Kommunismus. Die Polizei genehmigte allerdings nur eine Kundgebung. Der Organisator Ventus Lau wurde zusammen mit etlichen weiteren Demonstranten am späten Nachmittag festgenommen. Mit der Begründung, er habe die polizeiliche Genehmigung der Veranstaltung gebrochen und die öffentliche Ruhe gestört. Schon am Vormittag fingen Polizisten an, die Menschen in den Straßen rund um den Veranstaltungsort zu durchsuchen. Passanten mussten ihre Rucksäcke öffnen. Am frühen Nachmittag begann die Kundgebung der Demokratiebewegung zunächst friedlich. Die Organisatoren sprechen von 150.000 Teilnehmern, die Polizei von mehreren 10.000. Als etliche Demonstranten den Veranstaltungsort verließen und zu einem Marsch ansetzten, begann die Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen die Menschen auseinanderzutreiben. Über Lautsprecher erklärte sie die Veranstaltung für beendet. Einige schwarz gekleidete Demonstranten lieferten sich daraufhin eine Straßenschlacht mit Polizisten. Nach Angaben der Polizei wurden 2 Beamte bei den Auseinandersetzungen verletzt. Über die Zahl der Demonstranten, die verletzt und festgenommen wurden, gibt es keine offiziellen Angaben. Am Abend gingen die Proteste weiter im Hongkonger Stadtteil Mong Kok. Für das kommende Wochenende rund um das chinesische Neujahrsfest hat die Demokratiebewegung neue Proteste angekündigt.
Alfred Schmidt aus Hongkong. Geliebte Mitglieder des Hauses werden sie bleiben, aber ihre Titel, die sind sie los. So lautet die Entscheidung der britischen Königin zu ihrem Enkel Harry und dessen Frau Meghan. Die wollen nämlich künftig selber Geld verdienen. Sollen sie, sagt die Chefin der Firma. Aber der Steuerzahler, der soll das nicht auch noch mitfinanzieren. Für dahin grüßen also aus dem Zivilstand Harry und Meghan von Sussex.
The Sunday Mirror's front page splash is Queen orders a hard Megxit. As it says, Harry and Meghan have been cut loose by Her Majesty.
Harry und Meghan, die eigentlich mehr Ruhe und Privatsphäre wollen, beherrschen weiter die Schlagzeilen und sind auf allen Titelseiten zu sehen.
Meaning they'll no longer represent the Queen. The Sunday Telegraph describes Harry and Meghan as being cast out.
Die Presse kommentiert den klaren Schnitt, den das Königshaus macht. Harry kann nicht Teilzeitprinz sein und da er gehen möchte, lässt die Queen ihn ziehen. Aber das hat seinen Preis. Harry und Meghan werden ab dem Frühjahr keine Aufgaben der Königsfamilie mehr wahrnehmen, dann aber auch keine öffentlichen Gelder mehr erhalten. Und sie werden sich auch nicht mehr königliche Hoheit nennen. Die Einschätzung des BBC-Königshausexperten Nicholas Witchell:
It's pretty seismic.
Das sei ein Erdbeben für die Königsfamilie. Die Erschütterung sieht auch Robert Hartman von der Daily Mail, aber
it's another stage in the evolution of the monarchy. And, you know, it's a very resilient institution. They'll find a way of adapting.
Es sei eine weitere Phase in der Evolution der Monarchie und das sei eine sehr belastbare Institution. Sie werde einen Weg finden, sich an die neue Lage anzupassen, meint Hartman. Zu der Anpassung gehört, dass Harry und Meghan die Renovierungskosten für ihren Wohnsitz Frogmore Cottage in Höhe von 2,4 Millionen Pfund zurückzahlen wollen. Die Renovierung war aus Steuermitteln finanziert worden. Künftig muss das Paar nun eigenes Geld verdienen. Aber wie soll das gehen? Die Königshauskorrespondentin der BBC Daniela Ralph meint dazu:
There aren't going to be any strict guidelines applied to the kind of commercial work.
Es gibt keine strikten Vorgaben für die kommerzielle Arbeit, die Harry und Meghan nun aufnehmen müssen, um ihr Leben zu finanzieren. Alles, was uns gesagt wurde, ist, dass es Arbeit sein wird, die Werte der Queen achtet. Was das genau heißt, ist unklar. Aber sie werden definitiv nur Dinge tun, die Queen unterstützen würde. Die Queen lässt Harry und Meghan also durchaus Spielraum, allerdings nur auf Probe.
But in a year's time, this whole program from Harry and Meghan is going to be reviewed.
Aber in einem Jahr wird der Plan überprüft von der Queen, Prinz Charles und Prinz William. Sie werden alle zusammenkommen und schauen, wie das funktioniert hat und ob das fortgesetzt werden soll.
See if this is the right thing to continue doing going forward.
Dieses Probejahr, so ist zu hören, werden Harry und Meghan wohl weitgehend in Kanada verbringen.
Imke Köhler über die neuesten Entwicklungen im britischen Königshaus. Und nachdem wir diese nun kennen, wollen wir noch die Kommentare in den deutschen Zeitungen von morgen wissen. Andreas Deal.
Erstes Thema ist die Libyen-Konferenz in Berlin, wobei man sagen muss, dass viele Kommentare schon vor dem Ende des Treffens verfasst wurden. Das gilt aber nicht für die Neue Osnabrücker Zeitung. Da ist zu lesen, wer darauf gesetzt hatte, nach dem Libyen-Gipfel käme das Bürgerkriegsland quasi über Nacht zur Ruhe, muss ernüchtert sein. Immerhin aber ist ein Anfang gemacht. Dem diplomatischen Erfolg mit einem gemeinsam verabschiedeten Kommuniqué, maßgeblich und in längerer stiller Vorbereitung von Deutschland vorangetrieben, muss nun die Umsetzung folgen. Die deutsche Außenpolitik hat mit der Vorbereitung und Regie der Libyen-Konferenz in Berlin tatsächlich einen bedeutenden Erfolg erzielt, lobt der Tagesspiegel aus Berlin. Ein Beweis gegen die Wirksamkeit militärischer Macht liegt in diesem Erfolg aber nicht. Die politische Verantwortung, die Berlin übernommen hat, endete nicht mit der Konferenz. Auch die Rheinzeitung aus Koblenz ist zufrieden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas haben es mit einer erstaunlichen Reisediplomatie geschafft, alle relevanten Akteure der libyschen Tragödie zur internationalen Konferenz nach Berlin zu holen. Das allein ist schon eine Nachricht. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg ist sicher: Deutschland muss einen Preis dafür bezahlen. Das Preisschild wurde bereits vor Beginn des Berliner Treffens gezeigt. Es verlangt eine Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedensmission. Klingt erst einmal gut, muss aber inmitten bis aufs Blut zerstrittener Parteien umgesetzt werden. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont: Der Libyen-Gipfel markiert erste Schritte einer außenpolitischen Emanzipation der Europäer. Zwar ist noch viel zu tun, bis sie zu einer Stimme in der Welt finden, doch das Berliner Treffen zeigt, dass die Europäer bereit sind, zumindest einen Teil der Leerstelle zu besetzen, die der Rückzug der USA im Nahen Osten und in Afrika hinterlässt. Der Münchner Merkur befasst sich mit der Klausur der CDU-Spitze. In Hamburg hat die CDU die Wähler nochmal freundlich daran erinnert, wofür sie aktuell steht. Für Streit in der K-Frage, Ratlosigkeit hinsichtlich der von CSU-Chef Söder verlangten Umbildung der Bundesregierung und für einen nicht enden wollenden Eiertanz, wie man es denn nun mit den Linken in Thüringen halten will. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel findet dagegen: Aus guten Gründen zögert CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Personaldebatten wie die Frage nach der Kanzlerkandidatur hinaus. Früh verblühte SPD-Hoffnungsträger lassen grüßen. Ob Rente, Bildung und Digitalisierung, Migration, innere und äußere Sicherheit, die Sehnsucht im Land nach Orientierung ist groß. All das kann und muss eine Volkspartei bieten.
Die Presseschau im Deutschlandfunk zum Schluss des Journals vor Mitternacht heute. Mehr ausführliche Aktualität an dieser Stelle morgen früh ab 5.05 Uhr in den Informationen am Morgen. Unter anderem ein Interview mit dem früheren Botschafter und UNO-Sondergesandten für Libyen, Martin Kobler. Schönen Sonntagabend noch. Ich bin Jochen Fischer.